OMT.
Weil wenn niemand von den Produkten erfährt, können deine Ergebnisse bei Google Ads, im SEO und so weiter nicht besser werden, weil die Leute gar nicht danach suchen. Also du musst ja erstmal den Intent schaffen, dass die Leute danach suchen. Und genau da setzen wir teilweise halt auch an mit Kampagnen, ne, die so allgemein vielleicht eher im mittleren Funnel-Bereich eingesetzt sind, weil es nicht um eine direkte Conversion geht, aber auch nicht ganz oben, sondern wir da schon eine Handlungsaufforderung haben und halt auch bei TikTok das Spielen sagen, hey, ne, dieses Produkt findest du da und da oder geh jetzt zu Google und such nach XYZ.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Jakob, schön, dass du da bist. Jakob, wir haben ein mega spannendes Thema heute. Ich bin wirklich sehr mit viel Vorfreude auf den heutigen Tag gesegnet. Viele Unternehmen wissen noch nicht, dass Social Media Ads einen fundamentalen Einfluss auf andere Plattformen wie Google im SEO, ja, ich als SEO, Ur-SEO sage ich jetzt mal, ja, Ur-SEO ist, glaube ich, zu viel gesagt, so lange bin ich noch nicht dabei, aber ich bin ja ursprünglich SEO, aber auch auf SEA und zusätzlich auch auf Amazon und eBay haben können. Warum ist das so und warum ist das bisher so vielen nicht bewusst?
Gute Frage. Ich glaube, dazu sollte man jetzt einfach die nächsten Minuten dranbleiben. Dann gehen wir ein bisschen mehr darauf ein, wie wir das beeinflussen können, wie wir das messen können, welche Wege das gibt und wie relevant das denn tatsächlich am Ende auch ist. Weil dafür gibt es, ne, unterschiedliche Indikatoren. Es wird vermutlich auch nicht bei jedem Produkt funktionieren oder bei jedem Thema, aber bei sehr vielen. Im Endeffekt kommt es wie so oft, um das ein bisschen zu spoilern, auf die Art und Weise der Kommunikation an, was wir nach draußen geben, um dann zu gucken, wie erfolgreich wir sind.
Ich bin da sehr gespannt, weil das Thema Brand spielt ja wirklich auf sehr vieles, zahlt auf sehr vieles ein. Also wir SEOs gucken ja auf Entitäten und so weiter, die man bildet. Und viele sagen ja, SEO ist auch ein Branding-Kanal, weil oftmals, also klar, wenn ich kauforientierte Suchen habe, dann geht es auch wirklich um Umsatz. Aber wir haben ja auch sehr viele informationsbasierte Suchen, die sehr weit oben im Funnel sind, wo man dann schon sagt, okay, wichtig, Markenkontakte einzusammeln. Das Ganze trifft ja irgendwo auch auf Social Media Ads zu. Ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen, aber ich muss dann schon sagen, ich sehe sehr selten Social Media Ads in sehr weit oben im Funnel, weil man es wahrscheinlich auch schlechter rechnen kann. Würdest du sowas empfehlen?
Ja, also per se sollte man natürlich immer auf die Ziele optimieren, die man im Endeffekt hat, ne? Wenn du Brand Awareness Kampagnen hast und so weiter, dann optimier sie da drauf. Die meisten im Paid Social sind einfach halt Conversion getrieben. Egal, ob es Lead-Generierung, Recruiting oder halt Umsatz im Shop direkt generieren ist und optimieren dementsprechend ihre Ads auch darauf. Ne, dann hängt es ein bisschen einfach davon ab, auch wie die Plattformen dich einschätzen. Ne? Irgendwie Reichweitenkampagnen werden halt an Leute ausgespielt, die viel sehen. Und wenn du viel halt mit den Anzeigen interagierst, wirst du vermutlich auch mehr Direct-Response-Ads bekommen, wo sie das drauf haben wollen. Dementsprechend gibt definitiv schon sehr, sehr viele Reichweitenkampagnen. Irgendwo müssen diese ganz großen Media-Agenturen ja auch von leben. Und wenn die dann für Automarken beispielsweise, ne, Millionen von Budgets verwalten und in die Plattform packen, in der Regel sind das meistens immer nur Reichweiten, Brand Awareness, vielleicht noch Interaktionskampagnen, die dort geschaltet werden. Von daher, die gibt es. Den Impact zu messen kannst du natürlich zum einen mit eigenen Studien der Plattform machen oder auch mit externen Studien, ne, mit der GfK, mit Nielsen und so weiter. Aber ein normales KMU kann sich das einfach nicht leisten, da jetzt mal so eine deutschlandweite Befragung zu machen, wie denn die Markenawareness oder sowas gestiegen ist in dem Zusammenhang. Nichtsdestotrotz hat es einen totalen Impact und selbst die Direct Response Ads haben einen Impact darauf, wie oft zum Beispiel deine Marke bei Google gesucht wird. Einfachster Weg, um das einfach mal zu vergleichen, ist, hey, du guckst, wann hast du deine Social Ads gestartet und guckst dann einfach mal in die Google Search Konsole und siehst, hey, wir haben zum selben Zeitpunkt einen Anstieg, zum Beispiel für bestimmte Keywords oder für den Brandname. Und wenn das nach oben geht, liegt die Korrelation ja nahe.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Du hast jetzt schon gesagt, Großunternehmen machen das sehr kostenintensiv. Wie kann ein Unternehmen diesen Einfluss denn am besten messen, wenn es vielleicht diese Möglichkeiten nicht hat? Die Search-Konsole ist jetzt ein guter Ansatz. Hast du noch irgendwelche anderen Ideen?
Ja, du kannst zum Beispiel im Business Manager bei Meta dir als erstes eine Custom Conversion erstellen für einen Seitenaufruf, der den Referrer Google beinhaltet oder Bing oder was auch immer oder unterschiedliche Search-Netzwerke. Und diese Kennzahl oder dieses Event wird dann halt immer gefeuert, wenn jemand auf deiner Webseite war, aber über Google da tatsächlich hingekommen ist, aber halt dann auch einen Facebook-Impact hatte. Und Diese Zahl kannst du dir dann zum Beispiel im Ads Manager angucken, unter dem Attributionsfenster ausschließlich einen Tag View. Also Leute, die nicht geklickt haben, aber innerhalb von der nächsten 24 Stunden dann bei dir auf der Webseite waren. Und ne, die hätten dann halt nur die Anzeige gesehen. Und dann kannst du annehmen, ne, kannst natürlich nicht zu 100% beweisen, aber kannst du annehmen, hey, die haben deine Anzeige gesehen und haben deswegen zum Beispiel bei Google nach dir gesucht. Und diese Kennzahl gibt es per se nicht im Ads Manager. Kannst du die aber halt bauen und dann siehst du da einfach, hey, wie viele Leute haben nach der Anzeige nach dir gegoogelt. Und wir haben Kunden, wo das teilweise 20-30% vom gesamten Traffic sind, der sozusagen über Direct oder Google Organic kommt. Und das ist natürlich eine erste gute Kennzahl.
Hängt wahrscheinlich dann auch vom bisschen vom Ads-Budget ab. Und natürlich, wenn du sagst, 20-30% ist ja eine sehr relative Zahl, hängt ein bisschen davon ab, wie viel Budget eingesetzt wird und wie ist denn das Suchvolumen normalerweise. Aber ich höre raus, es kann einen signifikanten Impact haben.
Definitiv, ne? Und in unserem Fall waren das aufs letzte Jahr gesehen gut 300.000 Klicks, die über Google gekommen sind, die vorher in 24 Stunden eine Anzeige über Facebook gesehen haben. Ne, um das ein bisschen da mal einzuordnen. Es gibt natürlich auch kleinere Beispiele, die Prozentwerte schwanken auch. Das war jetzt ein Kunde, wo wir explizit keine Werbung gemacht haben oder so, sondern gesagt, hey, geh zu Google und such danach. Die Cases gibt es auch. Und so können wir dann auch direkt Suchintentionen triggern, wenn wir Anzeigen schalten. Zum Beispiel, hey, geh jetzt zu Google und such nach Produktname plus Markenname. Und so kann man halt Artikel, die teilweise auf Suchposition 5, 6, 7 ranken, pushen, weil man explizit die Leute sagt, das sollt ihr suchen. Und dann klickt ihr bei Google auf Suchergebnis Nummer 5. Und wenn das jetzt prozentual sehr viele Leute machen und Ergebnis 1, 2, 3, 4 gar nicht mehr so viel Relevanz haben, dann wirst du es sehen, ne, langfristig oder auch mittelfristig in deinen Sistrix-Daten zum Beispiel, dass deine Position sich verbessert und du irgendwann vielleicht sogar im besten Fall auf Platz 1 bist. Weil du halt vielen Leuten gesagt hast, sie sollen nach folgenden Sachen suchen und dann auf folgendes Ergebnis klicken. Das kann man ja per Screenshot beispielsweise in den Ads einbauen, dass sie, ne, dann das richtige Ergebnis halt auch finden.
Ja, mega spannend. Also dieses Thema, ich will es jetzt nicht Klickbetrug nennen, weil es ist ja kein Betrug, man bezahlt dafür, man weist die Leute auf etwas hin und es ist ja nichts Illegales. Ist ein Thema, die Click-Through-Rate zu manipulieren, nenne ich es mal, klingt immer noch negativ, zu beeinflussen, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, ist ja etwas, was mit dem sich SEOs schon sehr lange beschäftigen. Und es gibt ja mittlerweile auch Plattformen, die sogar gegen Geld, die das an viele User schicken, die das dann nachbauen und so weiter. Da hat der Olaf Kopp mal eine größere Studie, ist, glaube ich, zu viel gesagt. Er hat ein paar Tests gefahren, hat es auf LinkedIn geteilt, hat aber eine mangelnde Response festgestellt, was die Plattform angeht, was ich persönlich sehr gut finde. Ich habe aber selbst schon sehr viele Tests gemacht, wenn ich meinen LinkedIn-Account, der doch ein paar mehr Follower hat, aktiviert habe und dann mal auf so eine Suchanfrage hingewiesen habe, beziehungsweise die Leute gebeten habe, in die Richtung danach was zu suchen, vielleicht auch mal indirekt und nicht direkt. Und das habe ich immer gespürt, also fast immer. Das ist natürlich so, dass das schwankt. Also es geht dann kurz hoch, dann fällt es meistens auch irgendwann wieder, wenn dieser Social-Media-Post halt nachlässt. Ich kann mir aber schon vorstellen, wenn man das langfristig natürlich über eine Ad auch am Leben erhält, dass dann natürlich auch Google ganz andere Annahmen trifft nach einer Zeit, wenn das halt auch nachhaltig genutzt wird. Finde ich eine super Idee. Auch dieses Tracking am Anfang habe ich so noch nie auf dem Radar gehabt. Wäre ja für jede Performance-Agentur eigentlich total sinnvoll, so einen Report zu bauen oder das sich so anzugucken, weil es ja auch perfekt, um die eigene Arbeit zu belegen oder mit Mehrwert oder mit einem höheren Wert auszustatten, weil man ja sonst vielleicht überhaupt nicht dem Performance-Kanal das Ganze zuspricht.
Richtig, genau. Also das Grundthema ist ja eigentlich, wo immer SEO-Agenturen, Paid-Social-Agenturen, SEA-Agenturen sich gegenseitig eigentlich bekriegen, sagen, hey, wo kommt das jetzt her? Also Ursprung liegt da eher in der Attribution so ein bisschen, dass man zusammenarbeitet, dass man einen holistischen Ansatz hat. Weil wir sind im Paid-Social nun mal in einem Push-Bereich unterwegs und das andere sind Pull-Kanäle. Und ohne Push, wo die Nachfrage generiert wird, kann die Nachfrage im Pull gar nicht bedient werden. Und dementsprechend ist es so wichtig, da einfach gemeinsam drauf zu gucken. Wir sehen es immer wieder, wirklich, hey, wenn wir mit TikTok-Ads, mit Instagram-Ads, mit Facebook-Ads starten, wie in der Such- oder in der Search-Konsole einfach die Impressionen, aber auch die Klicks hochgehen. Und wenn es euch nicht genug ist, einfach nur darauf zu gucken, gibt es weitere Testmöglichkeiten. Ne? Zum einen spielt doch einfach mal in euren Paid-Social-Ads einen Rabattcode. Ne? In unserem Fall haben wir den Rabattcode TikTok10 genutzt und haben ganz, ganz fest monitort, dass der auch bitte nicht bei MyDeals und so weiter auftaucht, um einfach zu sagen, hey, das kommt wirklich von TikTok und nicht über andere Kanäle. Und auch da haben wir dann in Folge gesehen, dass super viele, ne, das war ein Kunde, der hat Schienbeinschoner verkauft, gut 30% aller Sales, die über Google Ads gekommen sind, haben diesen Rabattcode genutzt. Und die wurden nicht in TikTok attribuiert. Warum? Weil wir bei TikTok nur auf einem Klickfenster attribuiert haben. Ne? Wir könnten auch ein Viewfenster reinnehmen, aber um diesen Test zu machen, ne, haben wir gesagt, hey, da nur Klicks. Und haben dann geguckt, hey, wer von den Google Sales hat den Rabattcode genutzt? Und wo sollen sie den Rabattcode sonst her haben? Die haben die TikTok-Werbung gesehen, haben dann danach gegoogelt. Und das ist ein ganz klassisches Verhalten. Ne? Du lässt dich von irgendwas inspirieren und suchst ein, zwei, drei Tage später nochmal nach den Sachen, weil du dann nochmal drüber denkst. Und so einfach ein weiterer Weg, das zu messen. Und Gleiches kann natürlich auch bei eBay funktionieren. Ne? Und auch dort kannst du mit Rabattcodes arbeiten. Ist natürlich immer ein bisschen schwieriger. Aber auch da als Beispiel, hey, plötzlich hast du viel mehr Bestellungen, viel mehr Artikelaufrufe. Und Gleiches gilt bei Amazon. Ne, da ist es natürlich noch schwieriger, mit individuellen Rabattcodes zu arbeiten. Aber auch da kannst du sehen, hey, plötzlich steigt das Suchvolumen. Und auch wenn du dort wieder Ads machst, vielleicht sogar Screensharing-Sachen, hey, als erstes ist ein Video, voll das nice Produkt, sagen wir, hey, jetzt eine innovative Handyhülle, die sich beispielsweise selbst reinigt. Keine Ahnung, ob es sowas gibt. Und dann sagt er, ne, das ist die geilste Handyhülle der Welt. Wie bekommst du die? Geh jetzt zu Amazon, tippe Handyhülle selbst reinigen plus Markenname ein. Und schwupps, hast du ein viel höheres Suchvolumen danach. Die Leute klicken darauf, kommen organisch quasi über die SERPs in Amazon auf den Artikel. Und das, dann hast du einfach den Impact da.
Ich finde das total spannend. Also zwei Dinge, die mir jetzt gerade aufgefallen sind, wo ich noch gerne was zu sagen beziehungsweise fragen möchte. Das erste, ihr seid ja eine Spezialagentur. Wenn ich das so, vielleicht beschreibst du mal ganz kurz, was ihr macht, wofür ihr steht.
Ja, genau. Also wir sind unter meiner Personenmarke 9 Leute und haben uns wirklich auf Boutique Paid Social Advertising fokussiert. Was machen wir? Im Endeffekt alles vom Thema Creative Kommunikation bis hin zu den Ads unter dem Motto vom Great Creative to Great Performance. Heißt eine Done-for-You-Dienstleistung. Wir schalten die Ads, Facebook, Instagram, TikTok, bisschen YouTube Shorts, bisschen Pinterest, bisschen Snapchat. Aber die Masse findet bei Meta statt, wo wir ein bisschen mehr als 10 Millionen letztes Jahr ausgegeben haben. Wir erstellen aber ausschließlich alle Creatives selber und gucken, was wir dort kommunizieren. Weil so haben wir den Impact auf den Erfolg von den Kampagnen.
Ich finde das Ja. Ich muss ja sagen, ich nehme dich ganz krass im Thema TikTok wahr. Wir reden ja auch heute über TikTok. Wir haben schon mal wir reden auch über Meta heute, aber wir haben auch schon mal einen Podcast zu TikTok gemacht. Ich finde es interessant, dass du sagst, dass das so ein bisschen eigentlich das meiste immer noch auf Meta stattfindet.
Finde ich interessant. Also, das ist es, ne? Von den Werbeausgaben findet das meiste bei uns da noch statt. TikTok ist aber am Aufholen. Ja, auch dort sind wir mittlerweile im Millionenbereich, aber TikTok ist teilweise einfach noch so günstig. Wir können gar nicht mehr dort ausgeben. Und ne, man muss es einfach auslassen. Meta hat deutlich mehr Nutzer. Auch wenn wir bei TikTok über 20 Millionen monatlich aktive Nutzer haben, von denen auch die Hälfte älter als 25 ist, also sind nicht nur Kinder auf der Plattform, funktioniert Meta einfach sehr gut, aber TikTok auch, wenn man es eben richtig macht. Und wenn man halt auch den Impact auf die anderen Kanäle mit betrachtet. Wenn man TikTok nur auf Last Click betrachtet, kann es funktionieren, aber nicht immer. Wir hatten einen Case im Dezember zum Beispiel, die haben auf Klickbasis einen ROAS von 2 hinbekommen, waren damit profitabel und wir haben es auch geschafft, über 200.000 Euro im Monat auszugeben. Aber das ist nicht bei allen Kunden der Fall. Aber wenn man dann halt sich den Impact auf Google, auf Amazon mit anguckt und sagt, hey, das ist sozusagen der Einstieg für den Kunden, um überhaupt von der Marke, von dem Produkt zu erfahren und der Sale findet dann über einen anderen Kanal statt, dann ist es bei fast allen Kunden profitabel. Das Problem ist halt nur, die meisten Agenturen denken nicht so weit und auch in den Inhouse-Teams ist es oft so, dass nur auf den letzten Klick geguckt wird und da ist es einfach schlecht. Aber das ist in meinen Augen der falsche Ansatz, weil wenn niemand von den Produkten erfährt, können deine Ergebnisse bei Google Ads, im SEO und so weiter nicht besser werden, weil die Leute gar nicht danach suchen. Also du musst ja erstmal den Intent schaffen, dass die Leute danach suchen. Und genau da setzen wir teilweise halt auch an mit Kampagnen, ne, die so allgemein vielleicht eher im mittleren Funnel Bereich angesetzt sind, weil es nicht um eine direkte Conversion geht, aber auch nicht ganz oben, sondern wir da schon eine Handlungsaufforderung haben und halt auch bei TikTok das spielen, sagen, hey, ne, dieses Produkt findest du da und da oder geh jetzt zu Google und such nach XYZ.
Ich finde das, warum frage ich dich das gerade? Alle werden jetzt denken, okay, jetzt durfte der Jakob hier seinen Pitch machen. Nee, darum ging es mir gar nicht. Mal abgesehen davon, dass er es verdient hat, er ist regelmäßig hier Ansprechpartner für mich in diesen Fragen. Mir ging es darum, weil du hast eben davon gesprochen, dass sich Agenturen untereinander bekriegen. So, jetzt seid ihr eine Nischenagentur, deswegen seid ihr sehr, also Nischenagentur kann man so gar nicht mehr sagen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ihr beschäftigt euch mit einem Teil und kommt natürlich bei großen Unternehmen mit anderen Agenturen in den Austausch. Ihr kämpft dann auch vielleicht um ähnliche Budgets und so weiter. Ich denke jetzt einen Schritt weiter, ja, Full-Service-Agentur, die bekriegt sich vielleicht nicht mit einer anderen Agentur, aber die muss ja trotzdem eine Empfehlung aussprechen, welches Geld stecke ich denn in welchen Kanal? Und es gibt ja nichts Schlimmeres, als Entscheidungen auf Basis falscher Daten zu treffen. Wenn ich jetzt nicht weiß, also ich bringe da immer gern das Beispiel, wenn ich Facebook und Insta und LinkedIn-Werbung anschalte für meine Konferenz, dann merke ich, wie die Sales nach oben gehen. Ob ich es tracken kann oder nicht oder nur zum Teil, sei dahingestellt. Schalte ich es ab, sind die Sales weg. Also nicht komplett, aber wir merken halt ganz krass, wie das positiv wie negativ wirkt. Aber wir können trotzdem nur einen Teil dieser Sales auf die Ad zurückführen. Deswegen sage ich immer, eigentlich müsste ich rein von den Performance-Daten her, ich weiß gar nicht, ob wir da ein ROAS von 2 hinbekommen, müsste ich eigentlich abschalten.
Definitiv, aber so ist es.
Aber wenn ich abschalte, dann habe ich ein ganz anderes Problem. Und dieses Thema, und deswegen war mir das so wichtig, was du vorhin auch gesagt hast, es ist interessant, dass man solche Tests dann natürlich auch vielleicht mit einem Workaround bauen kann. Also hört euch das vielleicht nochmal an, wenn ihr jetzt zuhört, was er am Anfang gesagt hat, diese Testmöglichkeiten. Ich fand das mega spannend. Ich werde mein Team das sich auch nachher mal anhören lassen, wenn das online ist, weil ich glaube, über so Dinge haben wir auch noch nicht nachgedacht. Also super Thema, allein dafür hat sich das meiner Meinung nach hier heute schon gelohnt. Eine zweite Sache, die ich hatte, ich habe sie mir zum Glück aufgeschrieben, du hast über Amazon geredet, dass man das da auch mit Gutscheincodes und das ein bisschen schwieriger ist und tracken kann. Grundsätzlich machen ja Social oder auch Google Ads für Amazon trotzdem Sinn, weil ja die Verkäufe beziehungsweise auch die Besucher, weiß ich gar nicht, aber die Verkäufe, wenn die ansteigen, ja auch ein Ranking-Faktor auf Amazon sind. Das heißt, das von außen zu befeuern, macht ja auch Sinn, um selbst bei Amazon besser zu ranken, was wahrscheinlich noch leichter ist, als wenn bei Google ein Ergebnis zu manipulieren. Ich mag dieses Wort eigentlich nicht, weil es so negativ ist, aber ihr wisst, was ich meine. Oder sehe ich das falsch?
Ist vielleicht das nettere Wort, ja, in dem ganzen Kontext. Erstmal noch mal kurz zu dem Punkt davor. Um diese KPIs zu erstellen, und haben wir eine Anleitung bei uns auf dem Blog, vielleicht können wir die in die Shownotes packen.
Ja, 100%, schick mir die rüber.
Einfach auf jakobstrelo.de, da in dem Blog, da ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung, sodass ihr euch das alle alleine nachbauen könnt.
Sehr cool. Und
jetzt zur eigentlichen Frage, ob Amazon oder Google leichter ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber ja, natürlich, hey, wenn wir bessere Werte allgemein in einem Ranking und so weiter haben, dann das mag Amazon, ne? Wenn du höhere Conversion Rates hast, wenn mehr Traffic draufkommt, auch externer Traffic. Du kannst in Amazon Attribution ja mittlerweile einiges sehen und kannst auch spezielle Parameter mitgeben. Aber du hast halt weiterhin nicht die Möglichkeit, zum Beispiel einen Google Conversion Tag oder einen Facebook Metapixel dort zu implementieren. Das heißt, die Ads könntest du, wenn du sie direkt hinschickst, maximal auf Linkklicks optimieren. Dann hast du halt ganz viele Leute, die mit den Wurstfingern draufklicken und in der Regel geht deine Conversion Rate runter. Und genau deswegen fahren wir da halt mehr den Ansatz, dass wir sagen, hey, geh eigenständig in die App und such nach XYZ. Ne? Weil dann ist der Intent da, dann können die Leute sich nicht verklicken. Unsere Conversion Rate geht in der Regel nicht runter, sondern meistens sogar hoch. Und gleichzeitig geht das Suchvolumen nach Marke und nach dem Keyword hoch. Und gerade bei dem Keyword gibt es dann eine höhere Conversion Rate für das Produkt. Und so kann das Produkt einfach ja auch im organischen Amazon deutlich nach oben ranken.
Ja, mega spannend, mega spannend. Jetzt sind wir ein bisschen von meinem roten Faden eigentlich weggekommen, aber ich mag Podcasts, die sich entwickeln. Ich versuche jetzt trotzdem mal zurückzukommen. Und ich hoffe, dass ich mit meiner Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ich kenne sie nicht mehr alle auswendig, nicht irgendwie nochmal was aufgreife. Ich lese einfach mal vor. Mit deiner Agentur habt ihr euch auf den holistischen Ansatz vom Creative bis zur Performance fokussiert und seid als eine der ersten Agenturen Vorreiter. Das habe ich beim letzten Podcast schon mitbekommen und so nehme ich euch auch wahr. Das finde ich total cool. Was das Zusammenspiel zwischen den Plattformen mit Fokus auf Creatives und Kommunikation angeht, was ist hier der Schlüssel zum Erfolg?
Ja, der Schlüssel zum Erfolg ist wirklich, dass du ein Message-Market-Fit hast. Und Message-Market-Fit funktioniert, wenn du erstmal ein Product-Market-Fit hast. Also wenn das Produkt scheiße ist, wird es schwierig, das auf Scale zu verkaufen. Und dann musst du halt die richtige Kommunikation finden, damit die Leute das kaufen. Das kann man aber ganz gut am Beispiel von einer Rolex erklären. Ne? Du kaufst dir eine Rolex, weil du ein kluger Mann bist und weißt, die wird vielleicht in den nächsten Jahren Wert steigen und dementsprechend ist es eine coole Wertanlage. Irgendein YouTube-Heini, der dir Coaching verkaufen will, kauft sich eine Rolex, um damit von einem geleasten Lambo zu flexen oder der vielleicht sogar nur in der Straße steht und ihm gar nicht gehört. Und ich kaufe mir eine Rolex vielleicht einfach, weil ich sie hübsch finde und die Uhrzeit anzeigen möchte. Drei komplett unterschiedliche Motive und die Leute kaufen trotzdem ein und dasselbe Produkt. Und genau diese Motive und vor allem in dem Zusammenhang auch die Market Awareness Stufen, die müssen man erarbeiten und auf der Basis dann kommunikative Ideen und Ansätze entwickeln und nicht halt nur mit einer Kampagne, mit einem Wording rausgehen, sondern unterschiedlich viel testen, gucken, was funktioniert und diese Sachen dann scalen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg, dass du ein Product Message Fit hast, den Market Message Fit, so, nicht verwechseln, und den einfach zu erarbeiten, dort immer wieder sich selber zu challengen. Das ist, glaube ich, der Fokus und die Basis, um erfolgreich Social Ads schalten zu können. Das machen wir von morgens bis abends, gehen da sehr analytisch, sehr werbepsychologisch vor. Und dann, wie gesagt, einfach auch den zu gucken, welchen Impact hat es auf die anderen Kanäle. Ne? Also wirklich der enge Austausch mit den Google-Agenturen. Wir haben teilweise wirklich mit den Kunden gemeinsam Slack-Channel, wo sowohl wir drin sind, wo das SEO-Team drin ist, wo die andere Agentur mit drin ist, weil wir die abholen und denen das so auch aufzeigen und sagen, hey, eure Ads können natürlich besser werden, ne? Aber wenn ihr in dem Moment nichts gemacht habt und plötzlich passiert dort mehr, dann hat das den Impact von uns und zeigen denen das auf. Und wir sind da auch vollkommen bereit, teilweise Budgets dann abzugeben oder kriegen von den Budgets, wenn wir sie abholen und sagen, hey, das oberste Ziel ist es, dass der Kunde zufrieden ist. Ja, wir als Agentur verdienen vielleicht dann 100, 200 Euro im Monat weniger, falls wir eine Variable dabei haben. Aber dadurch ist der Kunde, fühlt sich viel mehr wertgeschätzt, kriegt bessere Ergebnisse und er wird langfristig bei uns bleiben. Und so steigern wir als Agentur unseren Customer Lifetime Value. Ja, also wenn man nur auf sich guckt und sagt, hey, ich will jetzt schnell Money verdienen, dann ist das natürlich der falsche Ansatz. Aber wer das macht, der macht kein gutes Marketing und gehört für mich nicht auf den Markt.
Ja, spannend. Also klar, ohne Produkt, ohne Qualität wird es immer schwierig. Wir haben beim letzten Podcast schon darüber geredet, dass TikTok noch sehr günstig ist. Das habe ich so in Erinnerung. Das ist ungefähr ein bisschen mehr als ein Jahr her, glaube ich, als wir da gesprochen haben. Also das ist sogar schon 2 Jahre her. Nein, ich weiß nicht. Ich glaube ein Jahr. Wie auch immer, worauf ich hinaus will, ist, für viele Unternehmen ist TikTok immer noch Neuland als Marketingkanal. Also ich gebe mich, habe ich glaube ich damals schon gesagt, ich oute mich als Suchti. Wenn ich abends Zeit habe, gucke ich manchmal lieber in TikTok als irgendwelche Serien oder wie auch immer. Kommt nicht so häufig vor, dass ich überhaupt Zeit habe, aber wenn ich Zeit habe. Jetzt, um auf die Unternehmen zurückzukommen, welche Tipps hast du, auch im Hinblick auf die Performance der anderen Kanäle wie Amazon und Co., um mit TikTok-Ads zu starten?
Ja, also erstens, es braucht einfach nicht unbedingt viel Budget. Ihr könnt organisch starten und TikTok basiert auf einem Content-Graphen. Dementsprechend könnt ihr selbst mit 0 Followern Millionen Views organisch bekommen, wenn der Content ankommt, ne, und gefeiert wird. Ansonsten ist es ein sehr einfacher Start, selbst wenn man als Marke vielleicht selber nicht mit einem eigenen Account vertreten sein will, auf Content-Creator, auf Influencer zuzugehen. Die sind auf TikTok meistens noch günstiger als auf Instagram. Und ihr habt dort halt viel mehr Chancen, viral zu gehen mit den Produkten. Das ist der erste Weg. Und dann ist es so, den Account aufzubauen, du kannst super viel testen und kannst eigentlich wenig verkehrt machen. Ne? Also es gibt so viele Marken, die machen in Anführungsstrichen Quatsch, ist, ne, wie eine klassische Marketingabteilung sagen würde oder jemand, der Kommunikation überwacht, aber es funktioniert. Ne? Es gibt sehr gute Beispiele. Es gibt Ever zum Beispiel. Ne? Die haben immer nur pro Büroclinch und so weiter und eigentlich wollen die Rucksäcke verkaufen. Es gibt Burgerläden, die sind riesig groß. Es gibt ein Bestattungsunternehmen, Bestattung Burger, ich glaube mit 1,2 Millionen Follower. Es gibt eine Metzgerei, die macht jeden Tag eigentlich dasselbe, weil die Met präsentieren und lecker Fleischkäse, den sie aufschneiden. Und trotzdem wird jedes Video so heftig gefeiert. Es funktioniert als kleines Unternehmen und auch als großes. Ne? Man muss sich einfach an die Plattform anpassen und gucken, was dort passiert. Und wenn es dann wirklich um Ads geht, ne, damit kannst du auch testen. Du kannst theoretisch ab 20 Euro Tagesbudget starten, deine Ads ausspielen und wirst dafür schon mehrere tausend Impressionen von deinen Videos bekommen. Und das ist wenig Geld. Ne? Das kannst du einfach mal testen, nimm da 100, 200, 300 Euro in die Hand, eigenständig und guck, was passiert, wie viel Reichweite du bekommst. Es ist ein Vielfaches günstiger als zum Beispiel Facebook, Instagram. Du hast einfach viel weniger Wettbewerb auch auf der Plattform. Und dementsprechend der Tipp, einfach machen, starten, probieren, ne, irgendwie MVP-mäßig mit einem Influencer vielleicht am Anfang gehen. Du kannst den Beitrag so vom Influencer dann noch pushen als Spark-Post, also einen bestehenden Beitrag einfach bewerben. Pack nochmal 100, 200 Euro drauf, schon hast du 10, 20, 30, 40.000 Aufrufe mehr da drauf. Und das ist schon mal eine Sichtbarkeit, die man sich in vielen anderen Bereichen hart erarbeiten muss, wenn man mal das mit einer organischen Reichweite vielleicht bei Facebook vergleicht.
Mhm. Du hast gerade von Spark-Ads geredet. Wie unterscheiden sich Spark-Ads und Non-Spark-Ads in der Reichweiten? Oder vielleicht erklären wir erstmal, was das genau ist. In der Reichweiten-Performance auf TikTok. Und kannst du uns sagen, was besser funktioniert?
Ja. Also der Unterschied zwischen Spark und Non-Spark-Ads liegt darin, dass Spark-Ads bestehende Beiträge sind, die Organe oder die direkt mit einem TikTok-Kanal verbunden sind. Heißt, man kann da auch direkt auf Follow drücken, dann folgt man der Seite, die Kommentare erscheinen darauf und das Video ist in der Regel auch auf dem organischen Account zu sehen. Non-Spark-Ads sind Ads, die nicht mit deinem TikTok-Account, den du organisch hast, kombiniert sind. Kannst du machen, sind ne, ähnlich so wie Dark Postings, wenn du es schnell einfach viel einbuchen willst. Empfehlung von uns ist aber immer mit Spark Ads zu arbeiten. A, weil du dir dadurch gleichzeitig eine Community aufbaust. Es ist für dich einfacher, Community Management zu machen, auf Kommentare einzugehen. Die Nutzer können auf dein Profil gelangen, können sich weitere Videos von dir angucken. Und wir sehen es einfach immer, dass Spark Ads deutlich günstiger sind. Wenn wir das Beispiel mal mit Reichweitenkampagnen nehmen, ist der CPM im Schnitt 32% günstiger. Wir haben für eine 6 Sekunden View-Through-Rate, also ne, Leute, die bis 6 Sekunden das Video gucken, im Vergleich bei Spark-Ads 193% Uplift und auch die Engagement-Rate ist bei fast 200% mehr. Und warum sollten wir das nicht mitnehmen? Ja, also es ist einfach nur die Art und Weise, wie die Ads geschalten werden, für viel, viel bessere Ergebnisse, also mehr Engagement, mehr Interaktion, längere Verweildauer und günstigerer Preis. Also ich wäre ja blöd, wenn ich das nicht machen würde. Und trotzdem machen es so, so viele, dass sie einfach halt nur die Ads im Ads Manager einbuchen und so verschwendest du Geld. Also challenge, wenn du ein Unternehmen bist, mal deine Agentur, guck, wie die das machen und klopf dir mal auf die Finger.
Guter Hinweis. Bin ich ein ganz großer Fan übrigens von bei uns im Agenturfinder, bieten wir allen Unternehmen an, die dann über uns eine Agentur pitchen und bekommen, dass wir auch langfristig eine zweite Meinung bleiben, sprich dann auch mal den Agenturen vielleicht als Experte auf die Finger gucken, nicht immer nur als Laie, aber fang als Laie an oder besuch mal ein Seminar, damit du in dem Thema selbst nicht ganz unfit bist, damit du die Agentur besser hinterfragen kannst. Bei großen Budgets Tipp gerate ich sogar immer, holt vielleicht eine zweite Agentur mit einem Tag Arbeit dazu, damit die Reportings hinterfragen der Hauptagentur, wenn die ein paar zigtausend Euros verballern, weil das kann sich lohnen. Entweder effektiver halten oder vielleicht auch die eine oder andere unnötige Ausgabe hinterfragen, kann manchmal das Geld der zweiten Meinung doppelt und dreifach wieder reinspielen. Also denkt da mal drüber nach. Wir haben vorhin darüber geredet, dass ihr auch also ihr macht den ganzen Tag Ads und du hast kurz über das Thema Psychologie geredet. Und da würde ich gerne ein bisschen genauer drauf eingehen. Also gerade so Emotionen bei Ads spielen. Wie nutzt ihr das?
Ja, genau. Also im Endeffekt ist die allererste Aufgabe von der Werbung, dass der Nutzer stoppt. Das kannst du mit einem Plakat vergleichen, was auf dem Bahnhofsvorplatz steht. Ne? Du sollst nicht dran vorbeirennen oder mit dem Rücken hinlaufen, sondern im besten Fall bleibst du davor stehen und liest dir dann alles durch. Und dann müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die Leute an dem Video oder an der Werbung dranbleiben und sie weiterverfolgen. Das ist dann Aufgabe von dem Storytelling. Und das kannst du sehr emotional machen. Und um da die Leute abzuholen und je nachdem, in welcher Phase sie sind, gibt es sozusagen die 5 Phasen der Awareness-Stufen. Ne? Phase 1 ist ganz klassisch irgendwie unaware, also das unbewusste Bedürfnis. Da weiß der Kunde eigentlich noch gar nicht, dass er ein Bedürfnis hat und ist am weitesten einfach von deinem Produkt oder von der Dienstleistung entfernt. Dann gibt es die zweite Phase, wo die Leute schon problem-aware sind, also problembewusst. Ne, da registriert die Person, dass das Problem aus der ersten oder dieses Problem aus der ersten Phase kennt jedoch noch keinen Lösungsweg. Und den gilt es dann natürlich aufzuzeigen. Dann haben wir die dritte Phase, ne, das ist wie ein Trichter, es wird immer kleiner nach unten, solution-aware. Also die Leute sind schon lösungsbewusst, aber die Kunden haben sich noch nicht für eine oder doch haben sich in dem Fall schon für eine bestimmte Lösung entschieden, suchen nur noch nach vielleicht Produktalternativen, vergleichen verschiedene Angebote. Und hier kommt dann die Argumentationsseite ins Spiel, wo man viel Trust, Social Proof nochmal auf bauen kann. Dann haben wir, ne, kurz vom Ziel die Product-Aware-Phase, wo die Leute wirklich schon produktbewusst sind. Und sie sind eigentlich schon überzeugt von dem Produkt. Und wir haben schon entsprechende Beweise geliefert, dass es gut ist. Sie stehen quasi kurz vor dem Verkauf. Wir müssen sie quasi nur noch die Klippe runterstoßen. Ne? Wie das so oft bei einem Bungee-Jumping-Sprung ist. Die Leute trauen sich noch nicht ganz. Und dann kommt der Helferlein und gibt den letzten Schubser und dann machst du auch deinen Sprung. Und dann haben wir halt die allerletzte Phase noch, Most Aware, ne, wo die Kaufentscheidung dann stattfindet. Die ist vor allem dann auch für die Kundenbindung wichtig. Ne? Nach dem Kauf sollte der Kunde natürlich mit einer speziellen Verkaufsseite in Kontakt sein. Der Weg danach sollte gut erklärt sein. Einen guten Kundenservice sollte dabei sein. Und vielleicht hat er selbst in dem Moment der Kaufentscheidung auch noch nicht gekauft und wartet vielleicht einfach nur noch auf ein Offer oder trägt sich nochmal in deinen Newsletter ein, um 5 € Rabatt mitzubekommen oder wartet halt auf Black Friday. Und in diesen 5 Phasen kannst du deine Ads aufbauen, um die Leute abzuholen. Ja, früher hat man das klassisch im technischen Targeting gemacht mit Mofu, Tofu, Bofu Zielgruppen. Erstmal irgendwie eine Reichweitenkampagne vielleicht oder eine Video-View-Kampagne und dann alle Leute, die das zu 50% angeguckt haben, retargetet. Machst du heute nicht mehr, sondern heute baust du auf dieser Basis deine Creatives aus und packst das in eine Kampagne rein und lässt es Meta mit den Advantage Plus Shopping-Kampagnen selber machen oder TikTok auch mit ihren eigenen Pendant dazu, wo du einfach alle Ads reinpasst in die Smart Shopping-Campaigns und die Algorithmen sind einfach klüger als wir Menschen. Und finden dann die richtigen Leute, die gerade in dieser Phase sind, die ich gerade beschrieben habe, und spielen ihnen dann die richtige Werbung aus. Und wir müssen da kein technisches Retargeting mehr machen, keine 27 Custom Audiences kloppen und kommen so zum Ziel.
Ich finde das mega spannend, was du gerade so alles erzählst. Ich habe also das ganze Thema Customer Journey und so weiter ist ein Thema, das spielen wir in allen Marketingkanälen, aber es ist gut, wie du es gerade sehr deutlich nochmal aufgezeigt hast. Ich habe noch so viele Fragen und ich muss natürlich immer ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir sind schon 35 Minuten dabei, aber ich glaube, es ist so spannend, das Thema. Die Hörer werden es mir verzeihen, wenn ich die eine oder andere Frage mehr auspacke. Ich habe immer das Gefühl, dass alle, die auf TikTok unterwegs sind, ich bleibe jetzt mal bei TikTok, weil irgendwie so, gerade habe ich das Gefühl, vielleicht auch bei Instagram Reels, ist das so der Kanal, wo so eine richtige Viralität noch möglich ist. Und es ist bestimmt auch in bestimmten Fällen noch auf Facebook auch gar nicht machbar und so mit einem Lucky Punch alles richtig. Aber da fällt es mir halt am häufigsten auf. Und das größte Ziel ist ja meistens, dass man will, dass sein Video auch so richtig durch die Decke geht. Ist immer verhältnismäßig natürlich. Also ich habe ein Video mal produziert mit 60.000 Views. Das war für mich gigantisch. Ja? Aber wenn ich dann mir hier unseren um die Ecke wohnenden Younes Saru angucke, als größten deutschen TikToker, wenn der unter 1 Million Views hat, dann ist der wahrscheinlich enttäuscht. Ich glaube, das muss man im Verhältnis sehen. Was mich interessiert ist, ob man den Impact auf die Rankings bei Amazon, Google und Co. Entscheidend beobachten oder die Veränderung entscheidend beobachten kann, wenn ein Video viral geht oder wenn es nicht viral geht.
Ja, kannst du, Punkt. Ich bringe euch ein gutes Beispiel mit, ne? Wir können jetzt leider keine Screenshots und so weiter einblenden, aber es gibt ein Beispiel aus den USA von Sprout Pencils zum Beispiel. Das ist ein Stift, der dann eingepflanzt werden kann, wo Samen hinten drin sind, statt einem Radiergummi. Die sind viral gegangen auf TikTok im Februar 23, hatten 35 Millionen Views auf einem Video. 4,3 Millionen Likes, ne? Über 12.000 Kommentare und so weiter und so fort. Das Video war 10 Sekunden lang. Bei Amazon waren die im Search Frequency Rank auf 498.746. Im Februar dann, nachdem sie halt viral gegangen sind, war der Search Frequency Rank dann plötzlich bei 64.543, als wir geguckt haben. Das ist kein Kunde von uns, sondern es sind öffentlich einsehbare Daten, die ich mit Helium 10 ausgewertet habe. Und natürlich gibt es einen extremen Peak in dem Moment, wo das Video viral geht. Wenn du danach aber nicht dran bleibst, schwacht es natürlich wieder aus. Das ist ein krasser Ausschlag in der Kurve. Wir sehen es aber per se fast immer, wenn du viral gegangen bist, hast du auch langfristig danach ein besseres Ranking als vorher. Ne? Also die werden jetzt sicherlich, ne, ich habe nicht reingeguckt, nicht mehr auf 64.000 sein, aber vielleicht sind die jetzt auf Rank 100.000, 200.000 oder sowas. Jedenfalls nicht mehr bei 498.000, weil sie dadurch einfach den Boost bekommen haben und da sind. Und das kann man wunderbar einfach gucken. Und dann ist es natürlich an dir, an einer Marketingagentur oder wer auch immer für die Kommunikation verantwortlich ist, gelegen, auf dieser Welle mitzufahren, die Welle nicht zu verlassen, ne? Und einfach weitere Inhalte zu kreieren, die die Community feiert und die einfach eine Nachfrage dann erzeugen.
Hm. Wie bleibe ich auf so einer Welle?
Ja, das ist die große Kunst, wenn wir in die Glaskugel gucken könnten. Im Endeffekt eignet sich dafür mit am besten das TikTok Creative Center. Dort siehst du die aktuellen Trends, aktuelle Sounds, Hashtags, was funktioniert. Und wenn du da einfach mitfährst und das für deine Marke, dein Produkt, deine Dienstleistung adaptierst, ne, und sagst, hey, den Trend, ne, was war jetzt zuletzt der Trend? Ich arbeite in einer Social-Media-Agentur. Natürlich hänge ich jeden Tag auf TikTok ab. Ne, irgendwie ein Trend, der ein paar Tage funktioniert und dann vermutlich nicht mehr. Ne, wer macht heute noch die Eisbucket-Challenge? Dementsprechend, da muss man dann natürlich sehr, sehr schnell sein. Dann funktioniert das in dem Moment. Aber auch in 3 Wochen wird sich so ein Video niemand mehr angucken und denken, okay, das sind Leute, die in einem Unternehmen arbeiten, wo du vielleicht 2 Monate Freigabeschleifen hast. Grüße gehen raus an alle riesigen Agenturen und Corporates, die 27 Abstimmungen haben.
Wir betreuen auch so ein, also in der Agentur, in der ich früher tätig war, auch so ein Riesenkonzern. Das ist, lass uns nicht, da können wir einen eigenen Podcast draus machen. Lass uns nochmal auf das Thema Creatives gehen. Wie sollte ein optimales Creative deiner Meinung nach immer aufgebaut sein? Hast du Tipps für die Anfänger unter meinen Hörern? Nein, ich glaube, das ist für jeden interessant.
Also wir sind ja eben schon die Awareness-Stufen durchgegangen. Auf der Basis kannst du arbeiten und im Idealfall hast du beispielsweise noch ein Value-Proposition-Canvas vorher gemacht, dass du einfach weißt, was sind die Pains, Desires und so weiter. Und auf der Basis kannst du dann eigentlich aufbauen und musst mit einer Hook starten, um erstmal Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist bei TikTok die ersten 0,4 Sekunden. Technisch messen können wir nur die ersten 2 Sekunden, weil da wird ein Video gezählt. Aber wenn wir unser eigenes Verhalten mal gucken, wie schnell wir weiter swipen, sind es 0,4 Sekunden, die dafür Sorge tragen müssen, dass ich nicht weiter swipe. Ne, da muss noch nichts krass kommunikativ sein, sondern es muss einfach der erste Moment sein, ich bleib dran und bin bereit, mir das Video ein bisschen mehr anzugucken. Und dann ist es so eigentlich, dass du anfängst mit einem Problem und die Leute abholen musst. Sagst, hey, ne, bist du auch in der Situation und so weiter und so fort. Oder darum stehe ich jeden Morgen um 10 Uhr erst auf. Da denke ich alle, hey, was will denn der? Ne? Normal fangen die Leute alle an und sagen, hey, deswegen bin ich im 5am-Club oder so. Einfach da ein paar kontroverse Sachen und dann musst du natürlich dein Storytelling machen. Das Problem im Idealfall noch größer machen. Ne? Im Englischen ist es Agitation. Und dann im Endeffekt die Lösung präsentieren und dein Call to Action darf natürlich nicht fehlen. Das ist eine Art, die sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Es gibt aber auch viele, viele andere Formate. Ne? Was meistens nicht gut funktioniert, ist, wenn du anfängst, hey, ich bin der Jakob, ich bin Produktmanager bei Marke XYZ und heute möchte ich euch das erklären. Super langweilig sind die Leute schon weg. Sondern das kannst du vielleicht später oder am Ende machen, dann nochmal das sagen, sondern sagst am ersten, hey, diese Handyhülle desinfiziert dein Handy automatisch oder nie wieder Keime an Handys oder sonst was. Das als krassen Einstieg. Ne? Kann man sich tatsächlich sehr viel bei der Bild-Zeitung abgucken, wie die Headlines schreiben oder früher bei heftig.co und so weiter. Diese ganzen klickstarken Sachen, um so die Videos am Anfang aufzubauen. Anderes Beispiel, Top 5 Amazon Products I found for my girlfriend for Valentine's Day. Ne? Und dann ist das aber nur Part 1 von dem Video, wo das erste Produkt ist und das ist nur dein Produktvideo und du lenkst die Leute damit auf dein Amazon-Ranking. Das ist ein Video, was jetzt in den Tagen vermutlich vor Valentinstag sehr gut funktioniert. Gleiches kann man natürlich für Muttertag machen, für alle anderen Tage zum Tag des Hundehalters und so weiter. Da einfach mal einen kleinen Kalender gucken, hey, was für besondere Tage gibt es. Du kannst immer einen Aufriss finden für eine Kampagne, für eine Aktion. Und sei es Tag des Sternzeichens oder sonst was oder Tag der Straßenbelege. Ein Aufhänger lässt sich immer finden. Und dafür ist der kleine Kalender sehr gut geeignet. Einfach mal googeln.
Spannend. Kein Podcast zum Ende ohne Fragen zum Thema KI. Momentan ja in aller Munde, für die, die es mitbekommen haben. Der Podcast, der online geht, habe ich ja tatsächlich das erste Mal meine neue Keynote gehalten, wo wir über die Online-Marketing-Trends sprechen. Also ich spreche über die Online-Marketing-Trends und ihr könnt euch ja vorstellen, Trendthema Nummer 1 seit über einem Jahr ist KI. Wir machen da jedes Jahr eine sehr große Umfrage, an der mehrere tausend Personen teilnehmen und da teilgenommen haben. Und diese Auswertung stelle ich immer vor. Deswegen müssen wir dieses Thema natürlich auch in jedem Podcast aktuell mal zumindest anreißen. Was wären deine 4 Tipps, Tricks, nenn's wie du willst, im Umgang mit verschiedenen KI-Modellen in Bezug auf das, was du den ganzen Tag machst?
Ja, also zum einen bietet sich natürlich ChatGPT super an, um Rezensionen auszuwerten. Nehmen wir ein Amazon-Produkt, was 15.000 Bewertungen hat. Die scrapen wir uns alle, schmeißen die dann oder laden die CSV-Datei bei ChatGPT hoch und lassen die auswerten, um einfach zu gucken, was sind die häufigsten Probleme, was feiern die Leute aber am meisten an den Produkten und so weiter, um das für unsere Kommunikation zu nutzen. Machen wir natürlich nicht nur für die eigenen Produkte, die wir bewerben, sondern auch von den Wettbewerbsprodukten, um zu gucken, warum kaufen die Leute das Produkt, was finden sie scheiße an dem Produkt, um dann ne, bei uns sozusagen zu sagen, hey, deswegen sind wir so geil, weil sie, die anderen vielleicht scheitern daran. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, wo wir es einfach oder sehr viel die KI-Modelle nutzen, sind die eigenen von TikTok selber. TikTok hat im Creative Center einen eigenen Skriptgenerator. Der basiert auf vielen Informationen von den Videos, von den Top-Performing-Ads und so weiter. Und dort kannst du dir deine eigenen Skripte für deine UGC-Videos zum Beispiel von TikTok selber schreiben lassen. Also brauchst du in Anführungsstrichen keinen Copywriter mehr. Natürlich brauchst du die schon noch, dass die einmal durchgehen. Aber du kriegst dort wunderbare Ideen. Punkt Nummer drei sind die Sprachtools, Untertitel, Voiceovers und so weiter, vor allem in verschiedenen Sprachen. Nichts Einfaches ist das. Früher musstest du ne, unterschiedliche Voices buchen, wenn du deine Werbung plötzlich in andere Sprachen, gerade bei TikTok, machen willst. Ne? Irgendwie Beispiel beim großen Handwerkerkunden und machen dort halt Fachkräfte-Rekrutierung und sprechen dann halt in Polen sehr viele Menschen an und in Rumänien oder generell auf dem Balkan. Und die können wir plötzlich in der eigenen Sprache ansprechen, ohne dass wir Leute dafür brauchen, die jede Sprache sprechen. Ne? Mit HeyGen oder auch 11 Labs funktioniert das sehr, sehr gut, um da einfach ja, die Leute anzusprechen und zu erreichen. Und last but not least, Dolly oder auch Midjourney, wunderbar, gerade wenn wir zum Beispiel Werbung haben, wo es um Kinder geht. Ne, Kindermode, Urlaub und so weiter. Ne? Ich bin kein Fan davon, die eigenen Kinder oder sowas im Netz zu zeigen. Also generieren wir quasi Kinder, die wir dann in der Werbung einspielen können. Ne? Wenn wir Bollerwagen-Werbung machen wollen, natürlich, da müssen eigentlich Kinder zu sehen sein. Aber dafür findest du oft, ne, in meinen Augen zum Glück, kaum Creator, weil ne, viele Eltern einfach so klug sind und sagen, hey, von meinem Kind müssen nicht unbedingt in die breite Öffentlichkeit Bilder. Natürlich gibt's welche und die findest du auch, aber es ist viel, viel einfacher und von den meisten Kunden tatsächlich auch gewünscht. Ne, und die haben gesehen, hey, das ist eine riesige Chance, dass man darüber einfach Personen erstellt, die nicht existieren. Und das Ganze kannst du sogar auf die Spitze treiben, dass du das selbst mit Videos machst. Ne, wir haben virtuelle Influencer wie eine Michaela oder sowas. Ne, die macht selbst Werbung für BMW und existiert gar nicht, ist einfach nur eine virtuelle Influencerin. Und das aufzubauen, ist leichter denn je aktuell.
Ich hab doch noch eine Frage zum Ende. Vielleicht sogar noch zwei.
Ich bin ganz Ohr.
Ich guck mal auf die Uhr, das kriegen wir schon noch irgendwie unter. So, die habe ich mir vorhin schon aufgeschrieben und vergessen zu fragen. Hast du das Gefühl, dass Brands in Sachen Click-Through-Rate oder Klickzahl insgesamt besser abschneiden als Non-Brands?
Nein, per se nicht. Im Endeffekt geht es darum, dass du richtig kommunizierst. Und dann ist es egal, ob du eine große Marke bist oder eine kleine. Wenn das Produkt einen Bedarf, ein Problem befriedigt, dann ist es egal. Natürlich hast du hinten raus vielleicht ein bisschen höhere Conversion Rates und so weiter, weil du einfach mehr Trust hast. Aber für den ersten Moment, was in der CTR angeht und so weiter, nicht. Da muss der Nutzer ja noch nichts machen, sondern das ist erstmal nur der Trigger. Mhm.
Zweite Frage. Wenn du jetzt einen neuen Kunden aufnehmen würdest, was wäre die Vorgehensweise, die ihr als Agentur an den Tag legt? Und was kostet sowas?
Ja, Kosten hängen ein bisschen davon ab, wie das Fundament ist. Wir machen keine Angebote, bevor wir nicht einmal in den Kundenaccount auch reingeguckt haben. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit einem Auto, was du zur Inspektion bringst. Hey, vielleicht muss einfach nur eine Sicherung getauscht werden oder die komplette Elektronik ist am Arsch und dein Motor sollte auch getauscht werden. Dementsprechend gucken wir da immer rein. Man kann so grob mitnehmen.
Warte ganz kurz, Jakob, ich unterbreche dich. Geh davon aus, es existiert noch kein Konto.
Okay, es existiert noch kein Konto. Dementsprechend muss die ganze Karosserie gebaut werden und so weiter. Ne? Geh mal so als Basispreis von 3.000 bis 4.000 Euro für ein komplettes Setup aus, wo ein Workshop mit drin ist, Kommunikationsstrategie entwickeln, Testing Framework, Value Propositions, das alles dabei. Dann hängst du dann natürlich davon ab, hey, werden selber Videos produziert, sollen wir Videos produzieren und so weiter. Ne? Werden die Inhouse gemacht? Sei mal alles dahingestellt, rechne mal grob so 1.000 Euro pro Videoproduktion, Das ist nicht ein Video dann, sondern das ist eine Produktion mit 3, 4, 5 verschiedenen Hooks und Rohmaterial, aus dem wir locker 30, 40 Videos meistens bauen können, die man für die Ads dann nutzen kann. Empfehlung ist tatsächlich, um bei TikTok dann Ads zu starten und dort auch wirklich ein bisschen Spaß zu haben, mit 250 Euro Tagesbudget zu starten, um einfach relativ schnell Erkenntnisse zu bekommen und halt nicht 1, 2 Wochen warten zu müssen, um dann zu gucken, hey, funktioniert das Creative oder nicht. Das ist so die Basis. Und dann haben wir einen monatlichen Retainer und eine kleine Beteiligung in der Regel an den Accounts und machen aber wirklich alles. Du hast unlimitiert Creatives und so weiter dabei, weil das ist der wichtigste Impact und das machen wir so lange, bis es nicht mehr geht, beziehungsweise bis es alles läuft. Ne? Also dementsprechend in der Regel kommen alle 3, 4 Tage neue Creatives rein.
Beteiligung auf die Accounts bedeutet, je nach Werbebudget oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, ne?
Also nicht auf die Umsätze, sondern auf das, was wir ausgegeben wird.
Sowohl als auch. Also wir haben auch wirklich Beteiligung, wo wir sagen, da gehen wir komplett mit rein. Und dann Sachen auch am Adspend, ne? Finde ich immer auch ein bisschen tricky, weil man da natürlich auch den Ansatz haben könnte, hey, ne, wir versuchen möglichst viel auszugeben, damit wir eine hohe Fee haben. Aber auch das kann man deckeln, kann man kombinieren an andere Werte, dass es wirklich auch qualitativer Adspend ist, der die Kundenziele erreicht.
Macht ihr auch statt, wir reden jetzt viel über TikTok, du hast ja gesagt, Meta ist auch bei euch ein Thema, ist auch LinkedIn ein Thema bei euch?
Relativ wenig, also wenn jemand unbedingt LinkedIn haben will und es kleinere Sachen sind, dann machen wir das mit, ansonsten verweisen wir dort gerne an Partneragenturen.
Gut, also ich glaube, wir haben einen super Überblick heute gehabt, welchen Impact Performance Marketing auch auf andere Kanäle haben kann, plus ich finde es immer spannend, mit Jakob zu sprechen, weil er ist schon sehr, sehr tief drin in diesem TikTok- und Meta-Thema. Das ist immer schön. Ihr seht, es sind viele Fragen heute entstanden, die ich eigentlich vorher gar nicht vorbereitet hatte, sondern einfach aus dem Gespräch raus. Danke, Jakob, für den wirklich sehr unterhaltsamen und kompetenten und kurzweiligen Podcast. Hat viel Spaß gemacht. War schön, dass du wieder da warst. Ich wünsche dir viel Erfolg bei allem, was demnächst ansteht.
Ja, vielen Dank.
Zum Ende des heutigen Podcasts mit Jakob der Hinweis von mir auf unsere Clubtreffen-Serie. Wir haben relativ viele Treffen mittlerweile online. Schaut mal unter omt.de/clubtreffen. Das ist jetzt kurz nach unserer Tool-Konferenz eigentlich so das Thema schlechthin für die nächsten Monate. Es wird im März, April, Mai, Juni Dutzende Treffen geben, glaube ich. Also es sind, glaube ich, 20 bis 30 mindestens geplant, eher mehr. Guckt mal rein, Termine stehen schon fürs ganze Jahr, es kommen andere und welche dazu. Wir wollen dieses Jahr 60, 70 Clubtreffen machen in ganz Deutschland, haben auch welche in der Schweiz und Österreich geplant. Ja, meldet euch an, ist kostenfrei, es sind coole Abende, informativ, 3, 4 Vorträge. Probiert's aus, wenn ihr es noch nicht kennt, für die, die es schon kennen, ihr wisst Bescheid, einfach auf der Landingpage anmelden und vorbeikommen. In diesem Sinne, wir sind für heute raus. Die Links, alles, was ihr heute gehört habt, plus den von den Clubtreffen, findet ihr in den Shownotes. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. In diesem Sinne, ciao, ciao.